SWR 2 Lesenswert Magazin.
Musik von Tokotronic. 1993 betraten die drei Musiker in Trainingsjacken die Festivalbühnen und sangen Lieder, die zu Slogans wurden. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich wünschte, ich würde mich für Tennis interessieren oder ich verachte euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst. Sogar das FAZ-Feuilleton war zeitweise unterwandert von Tokotronic-Fans, sodass die Überschriften regelmäßig Songzeilen der Band zitierten, was ziemlich lustig war. Inzwischen sind sie zu viert. Im letzten Jahr ist mit Die Unendlichkeit das 12. Album der Band erschienen. Und der Sänger und Songschreiber der Band, Dirk von Lozo, hat jetzt sein erstes Buch vorgelegt. Aus dem Dachsbau, das sind literarische Miniaturen, alphabetisch geordnet von A wie ABBA bis Z wie Zeit. Mit diesen Begriffen umkreist Dirk von Lozo im Blick zurück Menschen, Momente und Dinge seines Lebens. Und es ist natürlich auch eine Reise in den Kosmos der Tokotronic-Songs. Ich freue mich sehr, dass er auf ein Glas Cola Zero vorbeigekommen ist. Herzlich willkommen, Dirk von Lozo.
Hallo.
Coca-Cola ist auch ein Eintrag in Ihrem Buch gewidmet. Die gab es bei Ihnen zu Hause im badischen Offenburg nicht, oder?
Nein, ich bin 1971 geboren und da galt Cola noch als ein wahlweise sehr, sehr ungesundes Getränk, was ich nicht bestätigen kann. Oder in noch politisierteren Kreisen als Imperialistenbrause. Deshalb war das nicht so gerne gesehen. Aber ich habe natürlich als Kind Cola schon sehr geliebt, wie fast alle Kinder, und liebe es aber immer noch.
Schreiben tun Sie schon lange, Songtexte und auch Texte zur zeitgenössischen Kunst. Wie kam die Idee zustande, jetzt literarische Prosa zu schreiben?
Ja, das ist richtig. Ich habe ungefähr 10 Jahre lang für die Zeitschrift Texte zur Kunst geschrieben, Kunstkritiken hauptsächlich oder auch Gespräche. Habe das aber vor ungefähr 7 Jahren aufgehört, kam irgendwie nicht mehr so richtig dazu. Die Musik hat doch zu viel Platz eingenommen und habe mich aber gefreut, dass ich jetzt über das Schreiben an dem Album Die Unendlichkeit, was autobiografisch grundiert war, für mich ein bisschen den Weg zurückgefunden, wieder Prosatexte oder eben Nicht-Songtexte zu schreiben. Und das habe ich dann so ein bisschen für mich erstmal gemacht, so als Notizen und als kurze Stücke. Und in der Zeit war ich viel unterwegs, bin auch gereist. Und das hat sich irgendwie dann zu diesem Büchlein verdichtet.
Und eben diese Form nach Art eines ABCs, die lag erstmal näher als gleich ein Romanwerk.
Ja, weil ich glaube, ein Roman zu schreiben ist sehr, sehr anders als Songtexte zu schreiben. Es gibt viele Musiker, die Romane schreiben. Und das ist auch toll, dass Leute das machen. Nur ich könnte es nicht, weil ich glaube, es ist viel weiter davon entfernt, als man denkt. Aber diese enzyklopädische Form, diese Stoffsammlung von ganz unterschiedlichen Texten, manche sind ja wirklich autobiografisch und darstellungsrealistisch, manche sind lyrisch, poetisch, fantastisch oder magisch, manche sind essayistisch, weil sie eben zum Beispiel über Filme sich drehen oder über andere Künstler, Künstlerinnen. Das ist ein bisschen ähnlich wie ein Album zusammenzustellen oder wie eine Playlist, würde man moderner sagen, wo man unterschiedliche Musikstile miteinander kombinieren kann und wo man sagt, die Ähnlichkeiten sind assoziativ gestaltet. Und das liegt mir, dieses so ein bisschen, diese Texte sozusagen zu kuratieren oder zusammenzustellen, das liegt mir jetzt mehr als einen Spannungsbogen oder eine Narration mit Figuren zu entwerfen. Dafür bin ich nicht so talentiert.
Sie erzählen von Menschen, Dingen ihres Lebens. Mir ist aufgefallen, dass es im Buch vor allem von Tieren nur so wimmelt. Also schon im Titel taucht der Dachs auf, fast auf jeder Seite kreuzt entweder ein Fuchs, huscht ein Eichhörnchen durchs Bild. Es gibt Biber, Spechte, Raben, Meisen, Eulen, ein Plüsch-Walross, ein Stoffäffchen und sogar einen Operettenbären. Was zieht Sie zu den Tieren?
Ja, das ist wirklich interessant, dass Sie das sagen, weil ich mich selber nicht als ausgewiesenen Tierfreund bezeichne.
Das ist erstaunlich.
Also ich habe überhaupt nichts gegen Tiere, aber ich bin jetzt auch kein, ich drehe da jetzt nicht total durch, wenn ich die sehe. Aber ich mag Stofftiere sehr gern. Ich habe eine große Stofftiersammlung, also vielleicht sind das meistens, die Tiere, auf die in dem Buch vorkommen, sind vielleicht eher Mischwesen zwischen Mensch und Tier, wie es auch Comicfiguren sind. Oft sind Stofftiere ja auch, haben ja Stofftiere eher was mit Comicfiguren zu tun. Und diese Mischwesen sind es, die mich interessieren, weil sie sind vielleicht, man hat das Gefühl, sie sind so festgefrorene Transformationen. Halb Mensch, halb Tier, halb Spaßfigur, halb Cartoon-Character. Und auch Sprache ist ja etwas, was sich permanent transformiert und sich wandelt und auch den Gedankenfluss verwandeln kann. Also vielleicht liegt es daran, dass diese Tiere deshalb in dem Buch so prominent vorkommen.
Ich hatte auch irgendwie den Eindruck, dass es manchmal so Gefährten gegen die Einsamkeit
sind. Ja, das auch. Ich kann mich sehr schnell einsam fühlen, innerhalb von Sekundenbruchteilen, und habe große Angst davor. Weil das Momente sind, wo man so ein bisschen ins Bodenlose sinken kann. Und diese Figuren, diese Gestaltwandler oder Mischwesen, sind eine Art Dämonen, Beschützer oder Leute, die einen durch diese Abgründe führen können.
Mischwesen, haben Sie gerade schon gesagt, in Ihrer Offenburger Jugend waren es dann auch die Aliens, die Sie sehr fasziniert haben. Sie haben Science-Fiction- und Horrorfilme geguckt oder wollten es, konnten nicht reingehen. Ja. Also das hat Sie sehr angezogen schon damals.
Ja, ich meine, das liegt daran, dass ich bin 71 geboren, Ende der 70er Jahre kamen zwei Science-Fiction-Film-Meilensteine heraus, Star Wars natürlich, der alle Kinder meines Alters bis heute als Multikonzern, ich weiß nicht, Lego, Disney und sowas, ja, also prägt und Eltern in den Wahnsinn treibt. Und das hat ja damals seinen Anfang genommen, also ich bin ein bisschen Generation Star Wars, aber auch Alien von Ridley Scott mit diesen wahnsinnig bizarren Alien-Kreationen von dem Schweizer Künstler Airbrush-Maler H.R. Giger. Und das war etwas, was mich als Jugendlicher fasziniert hat, hat mich in meinen Albträumen verfolgt.
Es kam ja tatsächlich fast zu so Wahnvorstellungen, dass Ihre Eltern sich schon Sorgen machen
müssen. Ja, das ist richtig, weil mich das eben so fasziniert hat, dann wollte ich das unbedingt sehen. John Carpenters wirklich wundervoller Film The Thing wäre auch noch zu nennen. Und bei mir haben schon sozusagen die Aushänge in den Kinoschaukästen gereicht, um diese Albträume hervorzurufen. Da hat man sich natürlich die Nase dran plattgedrückt, wenn man aus dem Kinderfilm kam. Das war eine Zeit, in der solche Phantasmagorien en vogue waren und die auch wirklich zur Meisterschaft im Film gebannt wurden.
Sie sind dann aus der badischen Provinz in die Großstadt gegangen, erst nach Hamburg, wo Tokotronic gegründet wurde. Heute leben Sie in Berlin. Sie scheinen allerdings immer noch magisch angezogen zu sein von dem, was man öde Orte nennen könnte. Sie haben mit Tokotronic die langweiligste Landschaft der Welt besungen. Es geht um Supermarktparkplätze, Kreisverkehre, Rastplätze, Unterführungen. Und das beschreiben Sie auch sehr oft in Ihrem Buch. Was fasziniert Sie an diesen eigentlich ja Nicht-Orten?
Also zunächst genau das, dass es Nicht-Orte sind. Das ist ja eine Wortschöpfung von Marc Augier, einem französischen Soziologen, glaube ich. Und der hat dieses Buch geschrieben, Orte und Nicht-Orte. Das ist ein sehr faszinierendes Buch. Also dass es Orte gibt, die keine Places sind, Orte, an denen man sich zu Hause fühlt. Das wäre jetzt sozusagen im gegenwärtigen Heimatdiskurs, würde man das benutzen. Und auch keine Spaces, das wären die neutralen Orte, sondern eben Nicht-Orte. Orte, die sich noch nicht mal als Orte im eigentlichen Sinn qualifizieren. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Einfach als Gedankenspiel. Und der zweite Grund ist, als Rockband, das muss man einmal sagen, ist man sehr oft mit solchen Orten konfrontiert. Eben diesen Raststätten, Verkehrsinseln. Oft sind auch die Rockclubs, in denen man spielt, in solchen Orten, Industriegebieten etwa, oder in der Peripherie irgendwo angesiedelt. Und ich gehe sehr oft und sehr, sehr gerne vom Hotel zu Fuß zu dem Club, wo wir spielen. Und wenn das irgendwie geht, auch wieder zurück, weil das die einzige Zeit ist, wo man frische Luft kriegt und auch ein bisschen Bewegung abseits von dem Auftritt. Und da entdeckt man sehr viele von diesen Nichtorten, eben diesen Bahnunterführungen, Autobahnen, weiß ich nicht, Zubringern, unter die man irgendwie und Waldstücken brachen. Und das fasziniert mich ungemein.
Sie verlieren sich auch durchaus gern darin, oder?
Absolut.
An einer besonders schönen Stelle im Buch heißt es, es war unheimlich, zwischen Möbelstücken aufzuwachsen, die über Jahrhunderte hinweg die gedämpfte Stimmung eines Sonntagnachmittags in sich konserviert hatten. Nachts entstiegen ihnen Gespenster. Also diese Nachtseite der Vernunft, die scheint sie auch sehr zu interessieren und anzuziehen, dass surreale Träume, die Begriffe Ekstase und Hysterie kommen auch in ihrem Alphabet vor. Das klingt sehr nach Dekadence. Ist das eine Epoche, zu der Sie sich stark hingezogen fühlen?
Absolut. Das ist mein literarisches Steckenpferd und auch kunstgeschichtlich. Ich liebe vor allem französische Dekadenzliteratur, Joris-Karl Huysmans.
Es gibt ja einen Song gegen den Strich.
Genau. Ja. Und natürlich Baudelaire, weil dort auch immer eine Kunsttheorie mit verhandelt wird. Bei Huysmans das Dekorative. Baudelaire war auch selber Kunstkritiker. Und ich mag symbolistische Malerei, weil es Grenzfälle sind, weil man nie ganz genau weiß, ist es eigentlich gut oder ist es schlecht. Weil viele dieser Malereien, zum Beispiel von Fernand Knopf oder Gustave Moreau, gehen so ins Kitschige. Aber natürlich sind sie meisterhaft gemalt. Also man kann ihm halt schon handwerkliches Geschick und großes Können attestieren. Und teilweise sind sie auch sehr modern, weil es ganz eigenartige Blickwinkel und Perspektiven gibt in diesen Malereien. Das gilt aber genauso für die Literatur. Und gleichzeitig sind sie aber auch fast schon reaktionär, weil sie so eine vereiste, verstaubte Welt irgendwo, oder eingesponnene Welt schildern. Und das finde ich an dieser Epoche faszinierend.
Wie würden Sie sagen, verhält sich das Buch, das ja viel Autobiografisches enthält, zu den Songtexten von Tokotronic, die ja gerade eine besondere Vieldeutigkeit und Rätselhaftigkeit auszeichnet?
Ich würde sagen, es sind eben ganz unterschiedliche Textsorten. Und die gibt's auch bei Tokotronic. Zum Beispiel das letzte Album ist sehr, sehr stark autobiografisch geprägt und auch darstellungsrealistisch eigentlich. Es ist auch ganz einfach. Aber es gibt eben auch diese versponnenen, surrealen, bisschen ins Magische gehenden oder dekadenten oder dandyhaften oder abstrakten Texte. Und so finde ich es ehrlich gesagt auch ein bisschen bei dem Buch. Es gibt eben Texte, die ganz einfach sind, mit ganz einfachen Worten, teilweise sehr drastische und entsetzliche Vorgänge beschreiben, wie den Tod meines Jugendfreundes Alexander oder sehr traumatische Vorgänge. Und es gibt Texte, die so ein bisschen ja lyrisch versponnen, teilweise auch grotesk, humoristisch sind und wo man mehr so der Fantasie verpflichtet sind, wo man sagt, hier kann man auch mal abschweifen und da wird es ein bisschen abgedreht.
Hatten Sie beim Schreiben auch literarische Vorbilder im Kopf? Sie erwähnen ja den Schriftsteller Peter Kurzeck im Buch.
Ja, Peter Kurzeck ist ein Schriftsteller, den ich erst vor ein paar Jahren entdeckt habe und der mich ungemein fasziniert. Erstens, weil er in Deutschland nicht so wahnsinnig bekannt ist, jedenfalls nicht so bekannt, wie er eigentlich sein müsste, obwohl er einer der größten deutschen Schriftsteller überhaupt ist. Er hatte ein wirklich waghalsig hysterisches Projekt, jeden Tag seines Lebens aufzuschreiben und alle Wege, die er geht, in einem riesigen Romanwerk, das sollte heißen Das alte Jahrhundert, wovon aber nur 3 Bände erschienen sind. Einer davon ein 1000-Seiten-Band, erst Vorabend, wo es, wie man erwähnen muss, allein 80 Seiten lang nur um das Weltbild der Igel geht. Also da deutlich vielleicht eine Parallele. Also das wäre ein deutscher Schriftsteller, der mich sehr fasziniert hat, der mehr für diese autofiktionale Seite steht. Und ein Name würde mir einfallen, weil es eine Literatur ist, die mir sehr, sehr nahe steht. Das ist der südamerikanische Schriftsteller, südamerikanisch-französisch, Julio Cortázar. Auch bei ihm finden übrigens Tiere sehr oft eine Rolle und die Welt gleitet oft so ein bisschen ab ins Magische. Und das sind natürlich Meister, diese Leute. Da kommt man nie ran, aber man kann sich so ein paar Tricks abgucken.
Zum Schluss müssen wir noch über den Tropfenfang reden. Das Wort habe ich erst in Ihrem Buch gelernt. Da berichten Sie ja von einem ganz schlimmen Töpferkursus in den 80er Jahren.
Das stimmt, ja.
Und ich musste sehr lachen.
Ja, ich war mit meinem Freund Alexander im Töpferkurs und wir hatten einen Töpferkursleiter oder Töpferkurslehrer, der immer mit hochrotem Kopf dastand und uns eben das Töpfern beibringen wollte. Und eine der ersten Sachen, die wir töpfern sollten, war ein Kerzenständer. Und da legte eben ganz besonderen Wert darauf, dass da ein Tropfenfang vorhanden sein soll. Und das Wort ist mir, obwohl das jetzt bestimmt 40 Jahre her ist, immer noch so im Gedächtnis. Und auch, dass er es immer wiederholte, Tropfenfang. Ihr müsst einen Tropfenfang machen, dass ich das unbedingt in diese Geschichte einfließen musste.
Vielen Dank, Dirk von Lozo.
Bitte.
Aus dem Dachsbau heißt sein Buch, 192 Seiten, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und wir hören Dirk von Lozo jetzt mit seiner Version von Moon River.